So, herzlich willkommen auch von mir und uns. Wie Mathe schon gesagt hat, wir probieren mal ein neues Format aus. Wir hatten vor wenigen Wochen hier Gäste aus dem Königreich Schweden, David und Anita Skynner. Und die beiden haben von einem Podcast erzählt. Ich habe noch nie Podcast gehört in meinem Leben. Ich bin halt schon ältere Generation. Den habe ich mir angehört. Es geht von einem amerikanischen Gelehrten, jüdischer Abstammung, Christ, arbeitet für eine Gemeinde, ist dann nach Jerusalem gezogen, hat da bei Rabbis gelernt. Und wenn es euch geht wie mir und ihr habt vielleicht schon seit über 30 Jahren biblische Bücher, Bibelkommentare gelesen und sagt, wo finde ich mal neue Infos, das hilft, das heißt BEMA, BEMA. BEMA Discipleship, die Organisation. BEMA ist dieses Podest in der Mitte von Synagogen. Und an diese sehr inspirierende Art von Präsentation habe ich dann auch das Format hier angelehnt und wir schauen mal, wie gut das dann funktioniert. Das Thema, was ich mir heute ausgesucht habe, hat verschiedene Inspirationen. Die eine davon ist, wir haben ja schon die süße, flauschige Sunny gesehen. Sunny ist ein ganz toller Hund. Sie liegt immer noch da. Sie hat eine Schwäche, sie sabbert. Die Schwäche haben wir zum Glück nicht als erwachsene Menschen. Wir haben dafür eine geistliche Schwäche, oder viele von uns zumindest, und zwar auch im Bereich Sabbat. Und darum dachte ich mir, das ist das Thema, das es heute braucht. Wir haben dafür gleich die erste Schriftstelle, nämlich das 14. Gebot. Im 2. Mose 20, könnt schon aufschlagen, 2. Mose 20, das 4. Gebot. Die Israeliten sind zusammen in der Wüste, Gott gibt ihnen direkt die Gebote und das 4. Gebot lautet so. 2. Mose 20, Abvers 8. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat Gott Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Eine lange Stelle, Julia. Was fällt dir so auf an der Stelle?
Also ich würde sagen, wie du schon gesagt hast, das ist ein ziemlich langes Gebot. Und man sieht auch ganz klar, der Sabbat ist ein Tag, der Gott geweiht ist und an dem wir uns wirklich ausruhen sollen und uns auf Gott konzentrieren sollen.
Finde ich auch tolle, tolle Punkte. Ich bin ja so ein bisschen Mathematiker, ne? Dieses Gebot hat 4 Verse. Viele Gebote haben überhaupt bloß 4 Worte. Du sollst nicht töten, stehlen oder irgendwas. Gott nimmt sich hier 4 Verse, um ein Gebot zu erklären. Es ist von allen Geboten, wo es um die Beziehung zu Gott geht, es ist das einzige Gebot, das mit du sollst anfängt. Also die anderen sind ja, du sollst nicht andere Götter haben neben mir, du sollst nicht dir neue Götzenbilder machen, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Dies hier ist ein aktives Gebot. In anderen Kulturen, die die Israeliten kannten, kamen die Götter und die Religionsvorschriften, sagten, du musst Opfer bringen und dies und das und jenes. Und hier geht's, du sollst den Sabbat heiligen. Jetzt stelle ich mir mal vor, wie das praktisch ausschaut. Also wir haben ja Hunde, wie ihr gemerkt habt. Und wenn man so in Urlaub geht, muss man sich um die Hunde kümmern. Also irgendwie dieses, ich mache mal richtig frei, man muss 3-mal am Tag rausgehen, man muss die füttern und alles. Was denkst du, wie ist das, wenn man Nutztiere hat?
Schwierig. Also man muss auf jeden Fall gut planen. So die ganze Woche über, okay, was muss ich alles machen, damit ich am Sabbat wirklich frei habe und damit die Tiere auch nichts machen. Also es ist auf jeden Fall eine organisatorische Herausforderung.
Ich glaube auch. Und es braucht viel Glauben zu sagen, ich werde es so hinkriegen, dass die Tiere genug zu trinken und zu futtern haben und pipapo. Jetzt sagt der Gott hier, Gott hat den Tag geheiligt, du sollst ihn heiligen. Was heißt eigentlich heiligen?
Also ich glaube, unter heilig stelle ich mir so viel vor, wie etwas ist rein, etwas ist besonders, etwas ist unantastbar. Man sagt ja auch, das ist mir heilig, so das ist besonders, das darf nicht berührt werden, das darf nicht gestört werden.
Genau, also Heiligen ist sowas wie besonders. Wenn er sagt, du sollst den Tag heiligen, heißt es, mach den Tag besonders. Und darum geht es hier. Für viele von uns ist so, ja, wir sind immer so busy und ja, was ich Samstag nicht mache, mache ich vielleicht Sonntag. Und Gott sagt hier, mach das zu echt was Besonderes. Was denkst du, wie hat das für die Israeliten gewirkt? Ich meine, wo kamen die her? Wie wirkt so ein Gebot in der Kultur damals, nicht heute?
Naja, die Israeliten, sie waren ja ein Sklavenvolk. Das heißt, ja, sie kannten das gar nicht. Sie hatten ja kein Wochenende, so wie wir heute. Also es war schon echt eine Umstellung oder echt abstrakt oder ungewöhnlich.
Glaube ich halt auch, weil halt in der Kultur damals gab es sowas nicht. Man hat halt 7 Tage die Woche gearbeitet, besonders als Sklave. Und plötzlich sind die in der Wüste und Gott sagt, ich habe eine Anordnung für euch. Ihr kennt ja die Ägypter mit ihren ganzen Opfern und allen Möglichen. Das ist ja gar nicht das Ziel, sondern ein Tag freinehmen. Ein Tag Ruhe. Für uns ist das ja normal, weil wir Wochenende. Aber für die war das so. Was? Was ist das denn für ein Prinzip hier? Nie gehört von keinem anderen Volk, grundsätzlich neu, der Gott der Ruhe befiehlt. Und ich glaube, das ist der Kern von Sabbat, der Gott der Ruhe nicht nur verordnet, sondern befiehlt.
Das heißt also, sollen wir auch wie die Menschen damals den Sabbat halten und uns einen ganzen Tag freinehmen?
Ist eigentlich eine gute Idee und wir sollten auch nur noch koscher essen. Ihr merkt, ich habe Vortrag von einem Rabbi gehört. Oder Vorträge, 40 Stück inzwischen. Was hat Jesus gesagt? Wie ist das mit den Gesetzen? Hat er die aufgehoben? Was sagt er dazu?
Naja, im Grunde hat Jesus ja gesagt, dass er nicht gekommen ist, um die Gesetze aufzuheben, sondern um sie zu erfüllen. Aber es gibt ja schon so einige Gesetze, zum Beispiel die Opfergesetze oder die Speisegesetze, die Jesus aufgehoben hat.
Genau, in Matthäus 5, Vers 17 sagt er, Jesus, ich bin gekommen, genau das, was du zitiert hast, die Gesetze nicht aufzuheben, sondern zu erfüllen. Bei den Opfergesetzen hat er sie erfüllt. Er hat gesagt, ich bin das Opfer für euch. Bei den ganzen Priestergesetzen, die es da gab, gerade im 2. und 3. Mose, die hat er erfüllt, weil er sagt, ich bin der neue Hohepriester, braucht er nicht mehr. Das Strafgesetzbuch damals brauchte man nicht mehr, denn Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, die meisten dieser Gesetze hat er überflüssig gemacht oder erfüllt, indem er das Opfer gebracht hat. Beim Sabbat war es ein bisschen anders. Denn beim Sabbat hat Jesus andere Sachen gesagt. Das war nämlich ein der umstrittensten Themen in seiner Wirkzeit. Markus 2 zeigt uns eine Menge dazu. Markus 2 ab Vers 21. Pardon, 23. Markus 2 ab 23. Es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging. Und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Das wurde uns erlaubt, sowas wie Selbstbedienung. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatars des hohen Priesters und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Wir haben vorhin ja gesehen, es gab ziemlich rigorose Vorschriften. Ne? Sabbat, den ganzen Tag Ruhe halten, auch die Tiere und alles. Wir sehen im 4. Mose 16, wo dann tatsächlich Gott gesagt, ihr sollt noch nicht mal Feuer machen am Sabbat. Für uns ist das jetzt kein Drama, unsere Thermometer regeln mit unseren Thermostaten, unsere Feuer machen war relativ viel Arbeit, Asche entsorgen und alles. Gott war da wirklich streng, die sollten auch kein Holz sammeln und nichts. Und Jesus kommt hier an und erklärt, pass mal auf Leute, es ist zwar der Sabbat des Herrn, aber er ist für euch und nicht ihr für den Sabbat. Sabbat ist kein Selbstzweck, Sabbat ist da, damit wir Ruhe haben und wir uns Ruhe nehmen, denn das ist Gottes Plan für uns. Wenn man hier weiterliest, die nächsten Verse sind schon Markus 3, da geht es halt um die Heilung eines Mannes am Sabbat. Kommt in jedem Evangelium vor, weil es so ein grundsätzliches und bahnbrechendes Prinzip war. Jesus ging in die Synagoge, da war jemand, der war halt irgendwie schwer behindert und Jesus heilt ihn. Die Pharisäer rasten aus, wie kannst du nur? Und Jesus sagt ihnen, am Sabbat ist es in Ordnung, Gutes zu tun. Und so erfüllt er den Sabbat, er hebt ihn nicht auf, sondern er erfüllt ihn. Das heißt hier, das Sabbatprinzip ist geblieben. Wir müssen nicht mehr, um auf deine Frage zurückzukommen, wir müssen nicht mehr uns sklavisch halten an, es muss unbedingt der Samstag sein und es muss auch nicht unbedingt von morgens bis abends oder wenn man einen Rabbi hört von, der Tag beginnt im Judentum, wir haben Freitag am Vorabend, Freitagabend bis Samstagabend, darum geht es nicht. Es ist auch kein Problem, wenn du Krankenschwester bist, nach dem Motto, darf ich jetzt sonntags oder samstags nicht mehr arbeiten. Auch das ist nicht das Thema. Es geht darum, ein Tag Ruhe. Jesus hat also den Krampf aufgehoben. Das Sabbatprinzip ist gleich geblieben. Prinzip gleich geblieben, den Krampf drumherum aufgehoben. Was ich stark finde, Gott erwartet von uns, dass wir uns regelmäßig ausruhen. Und wir sind unsere Hektikgesellschaft und müssen immer dies, das und jenes machen. Gott erwartet von uns, dass wir uns ausruhen. Ich habe eine weitere Stelle dafür in Kolosser 2, Vers 16. Wieder eingehend auf deine Frage, müssen wir das jetzt eigentlich halten oder wie ist das eigentlich genau zu sehen? Kolosser 2, Vers 16. Ich nehme hier mal eine andere Übersetzung als Luther. Darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumondtag und über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Das heißt, Paulus stellt jetzt ziemlich klar, es gab Gemeinden, wo halt viele Juden versucht haben, den nichtjüdischen Christen Vorschriften zu machen, zu sagen, ihr müsst das hier so machen wie am Sabbat, wie im Alten Testament. Jesus hat zwar den Krampf aufgehoben, aber nicht das Prinzip, ihr müsst das hier so halten. Und Paulus stellt hier sehr klar, nein, müsst ihr nicht. Es geht darum, das Prinzip zu verstehen, das Prinzip der Ruhe einzuhalten, aber nicht irgendwie sich an bestimmte Krampfwege regeln, weil es muss genau dieser Tag sein, es muss genau diese Uhrzeit sein. Also mein Vater zum Beispiel, Hans Radchen, Opa, hat ein Pflegeheim geleitet und das heißt, er hatte jedes zweite Wochenende Dienst. Das heißt, Wochenende war nur alle zwei Wochen. Und darum hat er immer den Dienstag freigenommen, weil er ja eine 5-Tage-Woche hatte, laut Arbeitsvertrag. Das heißt, irgendwann wussten alle seine Kollegen und Mitarbeiter, Radchen hat Dienstagsurlaub. Das hätte ich auch gern, aber er hat das einfach praktisch umgesetzt und gesagt, okay, für mich klappt das nicht jeden Sonntag. Das geht halt beruflich nicht, sondern er hat halt immer den Dienstag genommen, holla, Erdbeben, um das zu machen. Das heißt, unser Zwischenfazit, der erste Punkt war, das ist das vierte Gebot, das ist wirklich wichtig. Von den vielen Geboten, die es hier gibt, 601 Stück, hat Gott 10 in Tafeln graviert. Eins davon ist das Sabbatgebot und es ist das längste. Das war der erste Punkt. Der zweite ist, Gott befiehlt uns Ruhe im Alten wie im Neuen Testament. Völlig außergewöhnlich von allen Religionen im Altertum, der Gott der Ruhe befiehlt.
Aber wenn wir am Sabbat nicht arbeiten oder nichts Produktives machen, was machen wir denn dann den ganzen Tag?
Produktiv ist eines deiner Lieblingsworte, ne? Ich muss produktiv sein. Ganz der Papa. Was denkst du, was könnte man machen?
Naja, Gott sagt ja, wir sollen uns ausruhen. Also ich würde sagen, Dinge tun, die uns entspannen, die uns Spaß machen, Zeit mit der Familie, mit Freunden verbringen, einen schönen Ausflug machen, was unternehmen, vielleicht was lesen, Film schauen, was spielen, was auch immer uns so Freude macht oder uns entspannt.
Finde ich total gut, weil es steht ja hier auch, es ist der Sabbat des Herrn, also stand im 2. Mose. Also es geht schon viel um Gott, aber auch hier ist es nicht der Krampf, ich muss den ganzen Tag mit Bibel lesen und Gemeinde verbringen. Es ist etwas, was uns eine andere Perspektive gibt und ich glaube deshalb auch wirklich gut. Aber auch hier ist nicht der Krampf vorgeschrieben, sondern halt, es ist der Tag für uns, um Ruhe zu finden. Das heißt, wenn du gern spazieren gehst, am besten ohne Hund bei dir, dann ist es das, was du machen kannst, am Sabbat. Tatsächlich, ich hatte mal im Religionsunterricht damals vor 35 Jahren, erklärte mir mein Religionslehrer, Sabbat ist der Tag, an dem du Dinge tun kannst, die du sonst eben nicht schaffst zu tun. Mal ein Buch lesen oder so. Du bist jetzt Studentin. Wie kann man das umsetzen als Student ganz konkret?
Naja, sich so einen Tag nehmen, an dem man nicht lernt oder an dem man nichts macht, was einen irgendwie stresst oder was man mit Arbeit in Verbindung setzt, würde ich sagen.
Ich glaube auch. Und auch das, wieder wie bei den Israeliten, das erfordert Organisation. Ich kann halt nicht hergehen und sagen, oh, ich lass mal gerade. Das erfordert Organisation, damit man wirklich den Samstag oder Sonntag oder was auch immer frei hält. Also für mich ist das auch so, ich als Berufstätiger mit Hektik, ich arbeite meistens bis 19 Uhr, manchmal auch länger an meinem Notebook. Tatsächlich bei mir, mein Körper verlangt von mir tatsächlich irgendwie, ab Samstagmittag höre ich auf, über die Arbeit nachzudenken. Davor wabert es noch in meinem Kopf rum und irgendwann komme ich zur Ruhe. Sonntagabend fängt es schon langsam wieder an. Und ich merke, mir fällt es total schwer, runterzukommen. Je mehr Hektik da ist, gerade bei Führungsaufgaben, je mehr Hektik da ist, desto schwerer fällt es mir runterzukommen. Ich nehme mir tatsächlich einmal im Jahr Zeit, fahre an die Ostsee, bevorzugt nach Usedom, setze mich da ans Meer und ich versuche, mich zu entspannen und richtig zur Ruhe zu kommen. Mir hilft das Meer dabei, weil es halt so schön beständig rauscht. Und über lauter Hektik denke ich dann, boah, ich muss noch dies und das machen. Und das Meer rauscht einfach weiter. Das ist völlig unbeeindruckt von der Hektik, von den Dingen, die mich so stressen. Das rauscht einfach weiter, so wie es Gott geschaffen hat. Mich beeindruckt das Meer. Und dann heißt es ja immer, hör mal in dich, was dir das tiefste Innere in dir sagen will. Und dann höre ich in mich und was ich höre ist Lärm. Und ich habe irgendwann tatsächlich von einem Kommunikationsprofessor mal gelesen, der meinte, das ist normal. Weil in deinem Gehirn gibt es so viele Prozesse, die ablaufen, wo halt irgendwelche Gedanken um deine Aufmerksamkeit kämpfen. Und wenn du zur Ruhe kommst, das andere wegdrängst, was dich sonst tagsüber beschäftigt, dann kommt irgendwas anderes. Das kommt an die Oberfläche. Und bis man das dann wegdrückt und sagt, okay, ich will nicht über die Arbeit nachdenken, ich will nicht über mein Budget nachdenken, ich will nicht über die Themen nachdenken, die mich in der Politik vielleicht irgendwie ärgern oder sowas, sondern ich will einfach mal Ruhe haben. Für mich ist das Meer, wie gesagt, total hilfreich, das rauscht einfach weiter. Und auch wenn meine Gedanken wieder abschweifen, das Meer rauscht weiter. Dann versuche ich zu singen, einfach um runterzukommen. Für mich reicht auch nicht ein Tag, dafür ist auch Usedom zu weit weg, ich nehme dann meistens drei. Aber diese Ruhe, glaube ich, das ist das, was Gott uns befohlen hat. Nehmt euch Ruhe. Sag mal, was ist das Gegenteil von Sabbat?
Arbeit oder
Arbeit ist
Stress
gut.
oder Hektik, was auch immer.
Genau, also zum einen, plump hätte man damals gesagt, Werktag. Ich glaube, das Gegenteil von Sabbat ist busy sein. Wir sind die Gesellschaft, die ist ständig busy. Das war deine Beschreibung, ne, von den Geschwistern in Seattle, wo du 6 Monate warst. Wir sind ständig busy. Wir haben unsere Smartphones, die uns permanent irgendwelche Nachrichten. Oh mein Gott, die geht gerade, Entschuldigung. Wir haben diese Smartphones, die permanent uns vermeintlich wichtige Dinge mitteilen. Dann vibriert das, dann kommt irgendwie eine blödsinnige Nachrichtenmeldung über einen Minister, der irgendwas Dummes gesagt hat, angeblich. Dann schickt jemand in den Bibelkreis-Chat irgendwas. Wir sind permanent abgelenkt. Also selbst im Urlaub war es halt so, wir wollen so um 12, halb 1 brunchen. Dann weißt du, jetzt habe ich noch eine Stunde zum Lesen. Ich muss doch die Hunde rausbringen. Es war immer eine Taktung da. Wir sind stets busy. Und ich glaube, busy sein ist das Gegenteil von Ruhe und von Sabbat. Wäre also die Bibel im 21. Jahrhundert von Gott diktiert werden, hätte er nicht gesagt, ihr müsst den Sabbattag heiligen. Er hätte wahrscheinlich gesagt, hört auf, busy zu sein. Ein Tag nicht busy. Das heißt, für uns das Wichtige hier, das Gegenteil von busy sein, ist Sabbat. Gottes Gebot, nicht busy sein. Jetzt habe ich eine tolle Stelle gefunden, die im Wesentlichen die Theologie des Sabbats erklärt. Also wir gehen ein bisschen tiefer von der Praxis, ein bisschen in die Theologie. Im 2. Mose 31. Wenn ihr wie ich häufig Luther-Übersetzungen lest, geht es vielleicht euch genauso. Ich habe die Stelle viermal gelesen und es nicht bemerkt. Dann habe ich eine andere Übersetzung gelesen und festgestellt, wow, da steckt echt was drin. 2. Mose 31, Abvers 12. Ah, magst du mal vorlesen? 12 und 13?
Ja.
Nur 12 und 13.
Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt.
Toll. Wie gesagt, es kommt hier für meinen Geschmack nicht so gut raus. Der Sabbat ist ein was?
Ach so, ein Zeichen.
Der Sabbat ist ein Zeichen. Das heißt, er ist irgendwie mehr als nur ein Ruhetag. Er ist ein Zeichen. Hier in Vers 16 erklärt das näher. Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten, als ewigen Bund. Also erstens auch bei Nachkommen und ewig. Das ist tatsächlich etwas, was nicht aufgehoben wird. Das ist ewig. Und es geht um einen Bund. Ich habe in meinem Leben einen Bund eingegangen. Ich bin verheiratet seit gut 22 Jahren. Ein Bund. Ein Bund war ein fester Vertrag, der einfach nicht gelöst wurde, sondern das war eine Dauerregelung, anders als ein Arbeitsvertrag, der endet vielleicht nach ein paar Jahren oder wenn man Glück hat, ein paar Jahrzehnten. Ein Bund war ein fester Vertrag, der auch nicht gebrochen wurde. Welche Bunde gab es so in der Bibel? Was fällt dir so alles ein?
Naja, es gab ja den alten und den neuen Bund. Und im Alten Testament gab es ja erstmal den Bund mit Noah.
Sehr schön. Und was war das Zeichen von dem Bund?
Der Regenbogen.
Sehr gut. Damit niemand vergisst, wow, es gab einen Bund zwischen Gott und uns. Der Regenbogen erinnert uns dran. Toll, der nächste Bund im Alten Testament.
Dann den Bund mit Abraham.
Ja.
Da war die Beschneidung das Zeichen.
Ja.
Und dann den Bund mit Mose. Und dann war der Sabbat das Zeichen.
Genau, der Sabbat war das Zeichen des Bundes. Das heißt, wenn die den Sabbat gehalten haben, dann wussten die, das ist mehr als ein Feiertag. Das ist das Zeichen von unserem Vertrag mit Gott. Unsere Beziehung mit Gott hat ein Symbol. Und wenn wir den Tag halten, sollen wir darüber nachdenken. So wie wenn ich meine Hand angucke, sehe ich meinen Ehering. Und es erinnert mich immer dran, ich bin verheiratet. Nicht, dass ich es vergessen würde. Aber auch jeder andere sieht, Dirk ist verheiratet. Total spannend. Er sagt ja auch außerdem, damit ihr erkennt, in dem Vers 13, den du vorgelesen hast, haltet den Sabbat, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Ich mag es immer, wenn Gott mal erklärt, warum wir etwas machen sollen. Manchmal erklärt er nur so und so ist das. Hier erklärt er mal, warum wir das machen sollen. Und zwar, erstens, es ist ein Zeichen für den Bund, deshalb ist es so wichtig. Zweitens, damit ihr erkennt, wir sollen etwas bedenken, wir sollen etwas verstehen, nämlich Gott ist der, der uns besonders macht. Heilig heißt er besonders. Gott ist der, der uns besonders macht. Wenn wir also uns den Tag nehmen, wo wir Ruhe haben, dann hat das das Ziel, dass wir uns Gedanken darüber machen, Gott ist der, der uns ruhig macht. Es gibt noch die Parallelstelle hier im 5. Mose 5, Vers 15. Es gab ja das Gesetz für die Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen sind, zu Beginn der Wüstenwanderung und 40 Jahre später nochmal für die Folgegeneration, die halt gerade im Bereich war, ins gelobte Land zu gehen. Und hier steht der dritte Grund. Beschlage ich dann auf, 5. Mose 5, Vers 15. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst. Gott hat gesagt, ihr wollt Ruhe haben. Ihr sollt euch Ruhe nehmen, damit ihr daran denkt, auch ihr wart Knechte. Jetzt sind wir keine Sklaven. Wir sind ja ganz frei, bis auf, was macht uns vielleicht unfrei?
Naja, die ganze Hektik und unser Handy und unsere Arbeit und alles Mögliche.
Genau, und die Social Media, permanent kriegt man Nachrichten über LinkedIn und Xing, wenn man im Berufsleben steht, über Facebook für andere, Instagram, WhatsApp, vielleicht Spotify, sonst was alles. Wir leben in Hektik, wir haben den Druck, wir müssten vermeintlich cool sein, wir müssen unser Haus abzahlen. Wir müssen genug Geld verdienen, damit wir nicht irgendwie merkwürdig wirken. Du bist ja noch Student, da ist das noch nicht so. Wir haben all diesen Druck, all diese Dinge, die uns versklaven. Und er sagt, bitte Leute, haltet den Sabbat, damit ihr dran denkt, wo ihr herkommt. Früher waren wir versklavt von Sünde, wir sollen dran denken, dafür ist der Ruhetag da. Ich habe vor 35 Jahren nochmal, war ich bei einem Bibelkreis. Ist ja doch selten, dass nach 35 Jahren irgendwas hängen geblieben ist. Das blieb mir hängen. Und zwar erzählte der Bibelkreisleiter eine Geschichte. Es gab einen Ruderwettbewerb. Ist also mehr als 35 Jahre her. 4 Wochen. Und es gab dann mehrere Teams. Und das eine Team hat gesagt, wir werden sonntags frei machen. Wir werden am Sonntag nicht rudern. Das heißt, die erste Woche vergeht, sind ungefähr gleich auf, die Teams. Und dann sagt das eine, aber wir rudern nicht. Naja, am Ende des Tages waren natürlich die anderen Teams viel, viel, viel weiter vorne als dieses Team. Dann kam die zweite Woche, die ausgeruhten Jungs waren ein bisschen fitter, haben ein bisschen aufgeholt. Das war ganz toll, dann kam der nächste Sonntag. Dann sind sie wieder zurückgefallen, weil sie nicht gerudert haben. Dann waren die 4 Wochen vorbei und gewonnen hat das Team, das Ruhepausen eingelegt hat, weil der Mensch so geschaffen ist, dass wir Ruhepausen brauchen. Und ich fand das faszinierend, ein 4 Wochen Sportwettkampf, Leute, die echt fit waren und auch hier pur Medizin, mal rein medizinisch, völlig unabhängig von Religion, das Sabbatprinzip, wir sollen Ruhe haben, hat sich total positiv für die ausgewirkt. Übrigens, man muss Sabbat nicht nur als Wochentag festmachen, einmal in der Woche sollst du Ruhe haben, ob es jetzt Samstag, Sonntag oder Dienstag ist. Man kann das auch, Gott mag ja die heiligen Zahlen, ne, mit 7 durch 7 teilen zum Beispiel und dann findet man, einmal am Tag sollte man sich Ruhe nehmen. Manche Gemeinden nennen das stille Zeit, nennen das Kraftzeit, Zeit mit Gott. Man kann das noch weiter treiben, das macht Gott gern. Nochmal durch 7 teilen, dann komme ich auf 3 mit einem Rest von 3. Das kann man umsetzen, einige Mönche machen das, denen sagen, ich werde 7-mal am Tag beten, nämlich alle 3 Stunden. 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr, 15, 18, 21, 24. das bringt einen in den Rhythmus rein. Ein Rhythmus, der nicht getrieben ist von, ich habe einen Termin, ich muss irgendwo hin, da kommt eine E-Mail, ich habe eine Telefonkonferenz. Ich war sehr beeindruckt, ich habe das noch nie gemacht. Marty Solomon von BEMA hat das mal erzählt, das fand ich, wie gesagt, beeindruckend. Man kann halt nicht nur Zeit mit Gott einmal am Tag, man kann alle 7 Stunden, ich meine, selbst wenn du nur eine Minute betest, die Tatsache, dass dein Tag getaktet ist und immer unterbrochen wird von einem Gebet, kann einen Riesenunterschied machen. Klappt zu deinem Berufsleben. Wir waren bei 2. Mose 31 stehen geblieben. 2. Mose 31. Ich setze nochmal bei Vers 13 ein. Den hatten wir schon gelesen, also du. Sage den Israeliten, haltet mein Sabbat. Denn es ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht. Hier kommt wieder das Ewige rein, Geschlecht zu Geschlecht. Damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Darum heiligt mein Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Und wieder wiederholte heilig, 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 weil es was Besonderes ist. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben, denn wer eine Arbeit am Sabbat tut, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Ich glaube, Gott war hier ziemlich ernst. Wir können einen kurzen Exkurs machen, Todesstrafe, für uns ist das unglaublich drastisch. Was denkst du, damals Todesstrafe?
Naja, also damals war es ja eigentlich schlimmer, wenn man mit irgendeiner Schande bestraft wurde oder wenn man nicht anständig begraben wurde. Also war da die Perspektive wohl ein bisschen anders.
In der Tat. Also wir können uns das heute nicht mehr vorstellen. Unsere Kultur ist so geprägt von dem Wert des menschlichen Lebens. In der Antike sind die Hälfte der Kinder gestorben, bevor sie 5 Jahre waren. Das heißt, nichts war so alltäglich wie ein Kind, das verstorben ist. An Dingen wie Pocken, Masern, Erkältung, Sepsis. Das war für die normal. Irgendwie die Lebenserwartung ist ja heute an die 80 Jahre. Was schätzt du, wie war sie damals? Rate mal.
So 30 Jahre.
Genial. Volkswirtschaft hatte schon Statistik hier. Die Leute lebten 30 Jahre. Die Erwartung, man würde irrsinnig lange leben und das Rentenalter erreichen, die war überhaupt nicht da. Das heißt, das, was wir heute total dramatisch finden, kulturell, für die, die das erste Mal gehört haben, war es so, ja, das war eine relativ übliche Strafe. Und in der Tat, es gab Dinge, für die viel schlimmer waren. Zum Beispiel nicht beerdigt zu werden, sondern den Geiern zum Fraß vorgeworfen zu werden. Können wir uns überhaupt nicht mehr mit identifizieren. In den meisten Kulturen der Weltgeschichte war das tatsächlich schlimmer. Gab es Schlimmeres als das. Aber Gott hat klar gemacht, Sabbat ist ihm wichtig. Es ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten, denn in 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde. Aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. Das ist der 4. Grund oder der 5. Gott hat gesagt, Leute, ich habe euch das vorgemacht. Ich habe die Welt geschaffen, das Universum und alles. Also ich könnte mir vorstellen, es war relativ aufwendig, das Universum zu schaffen und die Naturgesetze zu schaffen und irgendwie die Chromosomen zu erfinden und jede Menge Tierarten. Dann hat Gott immer weiter geschöpft oder geschaffen. Also ich glaube nicht, dass Gott so erschöpft war, sondern Gott hat uns vorgemacht, dass wir uns Ruhe gönnen sollen. Einmal in der Woche hat er gesagt, 7. Tag, ich mache Ruhe. Nicht, weil ich es brauche, sondern weil ihr das braucht als Vorbild. Sabbat halten. Was denkst du, wie war es denn, Sabbat zu halten, wenn Krieg herrschte?
Auf jeden Fall schwierig, weil es ja sehr viel zu tun gibt und sehr viele Gefahren gibt und man auch die Situation nicht wirklich einschätzen kann. Es ist alles immer sehr unberechenbar. Also schon sehr herausfordernd auf jeden Fall, sehr glaubenserfordernd.
Ich glaube auch, Glauben war hier das echte Thema. Achtung, ich werde Gott vertrauen, dass wir das überleben, wenn wir einen Tag nicht kämpfen, uns einen Tag hinter unseren Mauern zurückziehen. Tatsächlich gab es viele Kriege im Judentum, wo das eine der entscheidenden Sachen war. Und auch Erntezeit kennen wir nicht mehr, aber wenn man kleine Farben geschaut hat, zum Beispiel ist eine unserer Lieblingsserien damals. Wenn die Erntezeit ist, einen Tag nichts zu machen, das erfordert Glauben. Das war einer der Gründe, dass Gott das wollte. Es gibt ein paar mehr Sachen, die den Sabbat spannend machen. Hier nur kurz zusammengefasst. Wir sind ja die Kultur, also Punkt 3 war, warum ist der Sabbat so wichtig? Es gab halt mehrere Gründe. Gott hatte gesagt, erstens, er ist ein Zeichen für unseren Bund. Zweitens, damit wir erkennen, dass er uns besonders macht. Drittens, damit wir daran denken, dass wir Sklaven waren der Sünde. Viertens, weil es medizinisch sinnvoll ist. Der 4. Punkt, der Unterschied zwischen uns und Gott. Wir sind busy, Gott
ist Ruhe.
Gott ist Ruhe. Wir sind busy, Gott ist Ruhe, Gott gibt Ruhe, Gott verordnet Ruhe. Denk an das Meer, falls es nicht so beruhigt wie mich. Denk an das Meer. Das rauscht weiter, egal wie hektisch wir sind, wie schlimm unser Problem zu sein schaut, es rauscht weiter. Gott hat das Meer geschaffen, wir unsere Hektik, wir unsere Smartphones, wir unsere vollen Kalender. Es gibt ein paar Beobachtungen, die ich noch zum Sabbat gemacht habe, die ich so als Bullets mal kurz wiedergeben will. Erstens, der Sabbat taucht wo das erste Mal auf in der Bibel? Das Prinzip.
Naja,
das
in den 10 Geboten.
In den 10 Geboten, das Prinzip, dass Gott selbst ruht, kommt wo vor? Das
erste ganz Mal? Am Anfang, in der Schöpfungsgeschichte.
Ganz am Anfang. Das heißt, die Verse und Kapitel wurden ja später eingefügt, aber auf der zweiten Seite kommt schon vor, Gott schafft die Welt, das Universum, die Naturgesetze, pipapo, und dann ruht er. Das heißt, die Bibel beginnt schon damit. Man stelle sich mal vor, die ersten Leute, die Bibel gehört haben, war das Volk Israel, das durch die Wüste zog. Und das Erste, was die hören, Gott hat die Welt geschaffen, Schöpfungsgeschichten kannten die schon aus Ägypten und alles. Und dann, Gott ruhte. Das heißt, eins der ersten Prinzipien, was sie total erstaunt hat, die Welt wurde irgendwie geschaffen, okay, ja gut, von wem, schön, man soll ruhen. Das kam mit auf den ersten Seiten der Bibel vor. Das Zweite, das Sabbatprinzip, beschränkte sich, wie schon gesagt, gar nicht auf den einen Tag der Woche. Das ging auch weiter. Wenn man 3 Kapitel weiter blättert, mit 2. Mose 34, gibt es Gesetze über die 3 Feste im Jahr. Es gab 3 Feste im Jahr, da sollten die Israeliten zusammenkommen zum Tempel oder davor der Stiftshütte. Das heißt, 3-mal im Jahr, also wenn ich jetzt irgendwie in Bethlehem wohne, ist ja Jerusalem nicht weit, wenn ich da irgendwo im Norden von Israel wohne und ich laufe mal runter nach Jerusalem, was wäre das für dich? 1-2 Tage laufen, ein paar Tage bei Gott sein, zurück.
Ja, ein großer Aufwand, also viel Zeit, viel Energie, es erfordert schon einiges.
Genau, es erfordert einiges, aber es ist auch Urlaub. Du kommst mal weg von zu Hause, weg von deinem Gehöft, Hof, was du so hast, Betrieb. 3-mal im Jahr sollten sich die Israeliten die Zeit nehmen, zu Gott zu gehen. 2 Feste davon, nämlich das Fest der ungesäuerten Brot und das Laubhüttenfest, im Abstand von 6 Monaten, war noch vorgeschrieben als gleich eine ganze Woche. Gott hat gesagt, es gibt nicht nur den Sabbat 1-mal in der Woche, es gibt halt auch 3-mal im Jahr ein Fest. So wie wir heute Urlaub machen, wir halten das für selbstverständlich, das ist kulturell neu, es kam aus der Bibel, unserer Kultur ist das schon normal, aber wir haben es halt als Gebot und Regelung von Gott bekommen. Wenn man wieder in den 5. Mose geht, wieder die Parallelstelle hier zum 2. Mose, im 5. Mose 16, Vers 11 steht, du sollst dich freuen vor dem Herrn. Das heißt, diese Feste, die Juden damals begehen sollten und die Israeliten, hatten eine klare Anweisung, nämlich, du sollst dich freuen. Finde ich ein gutes Gesetz, du sollst dich freuen vor dem Herrn. Dieser Urlaub ist mit Freude verbunden, nicht mit Krampf, nicht mit Mühe, nicht mit, ich fühle mich verpflichtet, dies, das und jenes zu tun. Es gab das Ganze auch nicht nur im Jahresrhythmus, es gab noch das Sabbatjahr. Weißt du, was das ist?
Ich glaube, das war so das 7. Jahr,
genial,
in dem man sich ausruhen sollte oder in dem man auch die Felder ruhen lassen sollte.
Genau, man sollte die Felder ruhen lassen. Viele Völker haben früher nicht gewusst, der Boden ist irgendwann ausgelaugt. Man muss ihnen irgendwann Ruhe geben, damit sich das Ganze regenerieren kann, sonst werden die Ernten von Jahr zu Jahr geringer. Wie bei den Menschen, die jeden Tag arbeiten, die Leistungsfähigkeit nimmt ab. So gilt es auch für Böden. Tatsächlich erst im 19. Jahrhundert hat man entdeckt, was man sonst auch machen kann, nämlich Fruchtrotation, jedes Jahr was anderes pflanzen, um halt dieses Prinzip irgendwie zu umgehen und um nicht jedes 7. Jahr das Land brach liegen lassen zu müssen. Also wer von euch irgendwie vielleicht vor einem Feld aufgewachsen ist, als ich aufgewachsen bin, etwas ländlicher war, ein Feld von vielen Hektar vor meinem Fenster, 20, 30 Hektar groß. Und da konnte man immer sehen, da wurde mal Gerst angebaut, mal Weizen, mal Mais und dann ließ man es plötzlich mal ein Jahr brach liegen. Da wurde nichts angebaut, damit sich... Das Brachliegen ist ja in unserem Sprachgebrauch geblieben, was dahinter steckt, irgendwie nicht. Das war das Sabbatjahr. Jedes 7. Jahr sollte der Boden brach liegen. Man sollte tatsächlich auch Dinge wie Schulden erlassen. Das heißt, alle 7 Jahre war Wiederherstellung von Ruhe. Dann gibt es im 1. Mose wiederum gibt's einen Mann, Noah. Es gibt die Schöpfungsgeschichte und dann kommt die Sintflut. Und in der Sintflut sieht man, wie alle möglichen Sachen untergehen. Und dann kommt ein neuer Bund von Gott, von dem du ja schon sprachst. Und dieser neue Bund wird geschlossen mit einem Mann namens Noah. Noah, der halt irgendwie als einziger mit seiner Familie überlebt hat. Und die Frage ist, was heißt Noah? Naja, wie man sich schon vorstellen kann, wenn ich in diesem Fall sage, hat es was mit Ruhe zu tun. Der, der Ruhe gibt. Das heißt, die Ruhe, das Ruheprinzip kommt nicht nur im 1. Mose 2 vor, es kommt wenige Kapitel später nochmal vor, als einer der zentralen Helden des Glaubens, Noah, der Ruhe gibt. Und natürlich, auch Jesus redet über Ruhe, Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, alle, die euch abmüht und ihr lasst Leid, ich will euch Ruhe geben. Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben. Ich glaube, was kann man fürs praktische Leben daraus mitnehmen?
Dass wir den Sabbat halten sollten, genau. Dass wir uns ausruhen sollten.
Ja, an welchem Tag?
Also es ist ja an sich egal. Hauptsache, man nimmt sich einen Tag, wo man sich wirklich ausruht.
Ja, egal ob Student oder Berufstätiger in Hektik. Genau, nimm dir Ruhe. Sei es einmal die Woche, sei es zwischendurch einmal am Tag. Genieß das Ganze. Fühl dich nicht schuldig, sondern bedenke, Gott hat uns das verordnet, damit wir es tun, damit wir uns ausruhen und damit wir an ihn denken. Ruhetag und Urlaub heißt nicht Urlaub von Gott, sondern Urlaub mit Gott. Und vielleicht hilft es dir auch, denk an das Meer, das ewig rauscht und weiter rauscht, auch wenn du noch so viel Hektik bist. Sabbat halten bringt übrigens Freude. Es gibt eine tolle Stelle in Jesaja 58, wieder eine andere Übersetzung. Jesaja 58, 13. Achtet den Sabbat als einen Tag, der mir geweiht ist und an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Er soll ein Feiertag für euch sein, auf den ihr euch freut. Es hat was mit Freude zu tun, genau wie die Feste damals. Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder leeres Geschwätz. Achtet ihn vielmehr als einen Tag, der mir, dem Herrn, gehört. Und wenn ihr das tut, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ich werde euch reich beschenken und zu Herrschern des ganzen Landes machen, das ich euren Stammvater Jakob zum Erbe gegeben habe. Mein Wort gilt. Beim Sabbat geht es um Freude und um Entspannung. Lasst uns den Sabbat genießen. Und damit kommen wir auch zum Abendmahl. Denn Jesus hat schon gesagt, er ist gekommen, um uns Ruhe zu geben. Ruhe davor, dass wir wissen, wir sind geplagt von unseren Sünden, den Dingen, die wir falsch gemacht haben. Wie oft denken wir uns, Mann, hätte ich das mal anders gemacht. Und Gott sagt, es gibt Vergebung für euch. Es gibt Vergebung, weil Jesus für uns gestorben ist. Es gibt die Hoffnung. Wir kommen in den Himmel, es gibt die Gewissheit, Jesus vergibt uns, wenn wir um Vergebung bitten. Wir wissen, wir können in die himmlische Ruhe kommen. Das Sabbat-Prinzip gilt natürlich auch für das ewige Leben. Wir können in die himmlische Ruhe kommen. Das war Jesu Prinzip, dafür ist Jesus gekommen, dafür ist Jesus gestorben. Damit wir trotz aller Sünden Ruhe haben können für uns und Ruhe haben können mit Gott. Lass uns fürs Abendmahl beten. Vater, wir danken dir. Für die Ruhe, die du uns verschrieben hast, für die Ruhe, die du uns gegeben hast, für die Ruhe, die du uns sogar befohlen hast. Du weißt, wie wir gemacht sind, du weißt, wie wir funktionieren und du weißt, wir brauchen Ruhe. Danke für Jesus, der gekommen ist, damit wir in deine ewige Ruhe eingehen können. Danke für Jesus, der viel gelitten hat, der am Kreuz gestorben ist, damit wir dir nah sein können, damit wir eine Beziehung zu dir haben können, mit der wir unsere Ruhetage füllen können. Danke, dass du uns so sehr liebst und immer Hoffnung und Vision für uns hast. Im Namen Jesu. Amen.